Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Weltbrockmärchen und Hockey-Albtraum. Wir bringen euch gleich auf den olympischen Stand jetzt.
Bronze ist das neue Gold. Die Ringer Stäbler und Kudler im Interview.
Weltrekorde in der Leichtathletik. Wir haben drei mögliche Erklärungen für diese neue Weltrekordflut.
Bahnrad, Kanu und Leichtathletik. Hier gibt es beim Olympia-Endspurt jetzt noch Chancen auf Medaillen.
Das sind sie, die Themen, die am heutigen Donnerstag Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich bei uns wie immer Top und Flop. Und beim Blick zurück auf den heutigen Tag in der Sportgeschichte, da gedenken wir einer Ruderlegende.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder in Kooperation mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, eine ganze Menge vorbereitet und wir freuen uns drauf. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und da ihr es geschafft habt, heute Morgen rechtzeitig einzuschalten, bringe ich euch jetzt erstmal auf den Stand jetzt in Sachen Tokio. Da war ja auch in der Nacht bei Olympia wieder ein bisschen was los. Tja, und die Olympianacht, die war ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst gab es das Wellbrock-Märchen, dann ein Hockey-Albtraum, für den dann allerdings Kanu-Silber und eine Machtdemonstration im Kugelstoßen aus US-amerikanischer Sicht dann aber entschädigten der Reihe nach. Bei muckeligen 30 Grad Wassertemperatur hatte Florian Wellbrock der Konkurrenz über 10 Kilometer im Freiwasser keine Chance gelassen. Er hängte sie alle ab. Christoph Rasowski aus Ungarn auf Silber und der italienische Europameister Gregorio Paltrinieri, die lagen über 25 Sekunden am Ende hinter Wellbrock und der ist damit nach Michael Groß 1988 der erste deutsche Herren-Olympiasieger im Schwimmen. Und nach Bronze über 1500 Meter fährt er jetzt mit zwei Medaillen im Gepäck nach Hause. Zudem holte seine Verlobte Sarah Köhler ja auch noch Bronze. Und so kommentierte Wellbrock im ZDF, das ist mein persönliches Sommermärchen, tja. Und dann hatte man gehofft, dass es märchenhaft weitergehen würde, die deutschen Hockeyherren anknüpfen könnten an diesen Erfolg, wenigstens noch Bronze holten gegen Indien, sah auch zunächst sehr gut aus, bis dann binnen 9 Minuten alle Hoffnungen zerschellten und Deutschland nach 3:1 Führung noch mit 4:5 verlor und damit erstmals seit Sydney 2000 ohne Olympiamedaille bleibt. Kapitän Haukes Worte, die bringen es angesichts des Spielverlaufs absolut auf den Punkt. Es tut wahnsinnig weh. Balsam war danach dann die Silbermedaille im Kajak-Zweier durch Max Hoff und Jakob Schopp für die geschundene deutsche Seele. Das Generationenboot mit dem Altmeister und dem Youngster musste sich nur Australien geschlagen geben. Bronze ging da an Tschechien. Und herausragend war dann auch noch die deutsche 4x100-Meter-Staffel, die hat nämlich souverän das Finale morgen erreicht, darf ganz leise von der Medaille träumen. Marie-Laurence Jungfleisch, die zog ins Hochsprungfinale ein, Imke Onn schied dagegen leider aus, genau wie Jasmin Jüttner in der Karate-Ausscheidungsrunde und auch für Skateboarder Tyler Edmeier, da reichte es nicht fürs Finale. Und ein Highlight gab es dann noch. Im Kugelstoßen, da bot der US-Amerikaner Ryan Crowser nämlich eine Megashow, er sicherte sich souverän Gold, überbot bei all seinen 6 Versuchen den eigenen olympischen Rekord von Rio und gewann mit 23,30 Meter überlegen vor Landsmann Joe Kovac, dessen 22,65 bei sämtlichen vergangenen Sommerspielen für Gold gereicht hätten, nur hier eben nicht, da war Crowser im Weg, Bronze ging an den Neuseeländer Thomas Walsh. Und kurz vor Redaktionsschluss gab es dann noch die Niederlage im Spiel um Platz 3 für die deutschen Tischtennisdamen gegen Hongkong. Keine Medaille für Solja, Shan und Co. Und mehr dazu gibt's dann heute ab 16.16 Uhr im Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt aktuell.
Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler gewann in Tokio den Kampf um Bronze und holte zum Abschluss seiner internationalen Karriere die lang ersehnte Olympiamedaille. Im Interview spricht er über die Erfüllung seines Traums.
Zum Abschluss nochmal eine Bronzemedaille, Frank Stäbler. Gibt es einen besseren Abschluss einer internationalen Karriere?
Besser geht nicht. Ich habe es angekündigt. Am 4.8. ist Schluss. Ich bin all in. Es war der letzte Kampf meines Lebens auf internationaler Bühne. Der Druck war so krass, so immens, weil ja, nachher gar nichts in der Hand zu haben oder die Geschichte für immer zu Ende zu schreiben und diese, ich sag mal, diese Vollendung einfach geschafft zu haben, war so groß. Und es sind, ich habe gesagt, es hat sich angefühlt, wie wenn ich mit so Stahlketten umschlingt war, und wo der Schlusspfiff kam, sind die alle Ketten von mir abgesprengt worden, weggefallen, und es war einfach nur Freiheit und Glückseligkeit.
Beschreib doch nochmal den Moment des Sieges.
Ja, das war so ein Moment, den man wirklich, wie, so, wie man so oft sagt, nicht in Worte fassen kann. Es war ein Moment von reiner Glückseligkeit. Man kann nicht denken, man hat keine Gedanken, man ist nur und genießt diesen Moment, und es, man spürt irgendwie, alles um ihn herum ist so emotional und so energiegeladen, und es ist alles voller Freude. Und ich auch, das war ein Zusammenbruch. Das war einfach eines der schönsten Momente in meinem Leben.
Der Weg bis zur Medaille war extrem hart. Was hat denn diese Medaille alles in der Vorbereitung gefordert?
Ja, der Olympiagott hat einiges in den Weg geschmissen. Das kann man wirklich so sagen. Und angefangen hat es, dass ich aus meiner Halle rausgeschmissen worden bin. Ich musste auf dem Bauernhof von meinem Vater und von meinen Eltern im alten Kuhstall, dann im Hühnerstall mich auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Dann kam Corona, hat alles nochmal ein Jahr verschiebt. Da habe ich Corona bekommen, habe über 20% Leistungseinbruch gehabt. Dann ist meine Schulter kaputt gegangen, eine Eckgelenksprengung. Dann hat der Weltverband meine Gewichtsklasse gestrichen und ich muss über 8 Kilo abnehmen. Und das sind nur so ein paar Bruchteile. Und trotzdem habe ich da gesagt, niemals den Glaube verlieren. Niemals. Ich glaube dran bis zum Schluss, und es wird gut werden.
Empfindet Frank Stäbler denn Dankbarkeit für das, was er erlebt hat?
Ich bin einfach so unendlich dankbar. Ich habe pure Dankbarkeit empfunden, auch wo die letzten Momente dann waren und ich meine Schuhe noch hingestellt habe, an die Menschen, die nie den Glauben an mich verloren haben. Meine Familie führt die natürlich an, aber auch ganz, ganz viele drumherum. Da bin ich so dankbar und will ihnen auch Kraft geben und auch viele andere einfach zu zeigen, man muss für seine Träume und Ziele einstehen und alles geben, und dann kann auch alles in Erfüllung gehen.
Auch Stäblers Teamkollege Dennis Kudler hat sich die Bronzemedaille gesichert. Er gewann in der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm das kleine Finale und wiederholte seinen Erfolg von 2016 in Rio de Janeiro. Im Interview spricht er über seinen Erfolg.
Wie hat Dennis Kudler denn den Moment nach dem Sieg empfunden?
Es war unbeschreiblich. Also über die Jahre baut sich auf jeden Fall ein Druck auf einen auf, wenn man schon davor Medaillen geholt hat und die Freunde, Familie, Gesellschaft, alles von einem erwartet. Und am Ende ist die Medaille da und die Last fällt einem von den Schultern.
Er musste ja nach dem Jubel noch warten. Es gab eine Challenge. Hat er da nochmal gezittert?
Gezittert nicht wirklich, weil ich mir gedacht habe, es sind noch, glaube ich, 20 Sekunden waren es noch zum Ringen. Und ich war mit 3-1 am Führen. Also hätten sie die 4 Punkte nicht gegeben und den Schultersieg, dann hätte ich das, glaube ich, auch noch über die Zeit gebracht.
Jetzt haben die Ringer 3 Medaillen eingefahren, sind sehr erfolgreich. Inwieweit ist es denn schön, dass man den Erfolg letztlich auch zusammen mit Teamkollegen feiern kann?
Sehr, sehr schön. Also wir sind ja eigentlich Kampfsportler, eigentlich stehen wir alleine auf der Matte, aber das Team hält uns eigentlich zusammen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand Lust hätte, ich glaube, die Hälfte vom Jahr unterwegs zu sein mit einer Truppe, die sich halt nicht so verstehen. Und deshalb ist das Team das A und O, auch bei uns Kampfsportlern.
Welcher Sieg war denn schöner, die Medaille jetzt in Tokio oder die vor 5 Jahren in Rio?
Welcher schöner war? Beide waren sehr schön. Ich muss aber sagen, in Rio war halt die Family dabei. Und nach dem Kampf war ich halt sehr erschöpft und wurde hochgezogen, die Tribüne hoch, konnte meine Familie umarmen, die Freundin küssen. Und der war vielleicht ein Tick schöner, weil halt die Familie da war.
Top und Flop.
Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind unser Top des Tages, denn die zeigen wieder ihr gutes Herz und weiten ihre Charity-Aktion weiter aus. Jetzt unterstützen sie den DOSB mit 100.000 Euro und verdoppeln damit die Soforthilfen für vom Hochwasser betroffene Sportvereine in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Mit dem Geld soll sportliche Infrastruktur in den Hochwassergebieten wieder aufgebaut werden. Viel reden und viele reden. Kimmich und Goretzka, die reden nicht nur, die handeln auch, wie schon bei Corona, und das ist absolut top.
Und Flop des Tages ist ein Teil von Australiens Olympiateam. Die haben erst im Olympischen Dorf zum Abschied exzessiv gefeiert. Das ist erstmal nicht verkehrt, aber dabei in den Apartments randaliert und einige Zerstörungen hinterlassen. Und auf dem Rückflug haben sie dann im Flieger auch noch weitergemacht. Es wurde auch da exzessiv getrunken. Und dabei haben sich dann auch einige auf der Bordtoilette übergeben. So sehr, dass das Klo danach für den Rest des insgesamt 10-stündigen Fluges unbenutzbar war. Feiern ja, aber man sollte schon das Limit irgendwie kennen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Auf der Laufbahn im Olympiastadion von Tokio, da purzeln ja aktuell die Weltrekorde in der Leichtathletik sowieso seit einiger Zeit. Über 400 Meter Hürden, da wurden jetzt in Tokio die Bestmarken bei Männern und Frauen in ganz neue Dimensionen gehoben.
76 Hundertstel war Carsten Warholm besser als die alte Bestmarke, 44 Hundertstel unterbot Sydney McLaughlin den Weltrekord und war hinterher so ungläubig wie viele Beobachter.
Aber die Frage ist ja auch wirklich, wie kann denn das eigentlich sein und wo liegen die Gründe für diese plötzlichen Leistungsexplosionen? McLaughlins Erklärung, die ist für mich jetzt erstmal ein bisschen unbefriedigend. Es geht alles um Training und Vertrauen in den Trainer. Ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Trainiert wird ja auch schon lange und Vertrauen in den Trainer sollten auch schon Sportler vor ein paar Jahren gehabt haben, aber hat diese ja trotzdem nicht so weit nach vorne gebracht. Übrigens wird Frau McLaughlin trainiert von Bob Kersey und das ist der einzige Coach der ominösen Florence Griffith Joyner. Mhm.
Naja, und angesichts der Vita dürfte man noch Zweifel haben. Verwunderung, naja, also das verwundert uns nicht unbedingt, aber man darf schon verwundert sein dann über eine solche Aussage. Hätte er auch antizipieren können, was er damit, welches Fass er damit aufmacht. Außerdem trainiert wird ja schon seit Jahren auch hart. Die Leistungen sind aber erst seit August 2020 so explodiert.
Ja, seitdem gab es über die olympischen Laufdisziplinen insgesamt 9 Weltrekorde. In 3,5 Jahren zuvor waren es gerade mal 3. Und vor allem diese Dimension, in die es seitdem geht, das ist schon atemberaubend. 29 Jahre lang hatte Kevin Young den Hürdenweltrekord inne. Der war zementiert, mehr oder weniger, bei 46,74. Und dann kam Carsten Warholm. 2021 lief er zunächst mal die 46,70. Okay, das ist ja eine moderate Steigerung. Aber jetzt 45,94.
Naja, also das ist schon sehr, sehr besonders. Und dann ist es natürlich auch erlaubt, dass man da mal genauer drauf guckt. McLaughlin schraubte den Weltrekord ihrer Landsfrau Dalia Muhammad von 52,16 über 51,90 auf nun 51,46. Das sind Quantensprünge, muss man sagen. Aber so ein Quantensprung, der wirft natürlich auch diese Fragen auf, die wir jetzt behandeln wollen. Warum explodieren diese Leistungen so?
Es gibt da verschiedenste Lösungs- und Erklärungsansätze. Das ist zum einen jetzt erstmal in Tokio diese offenbar angeblich auch dann schnellste Laufbahn der Geschichte. Die wird ja in Italien hergestellt und das Geheimnis, das ist jetzt auch enthüllt worden, es liegt in kleinen Luftkammern, die in einer Extraschicht des Belags eingearbeitet sind. Ich versuche das jetzt mal ganz grob zu erklären, das kann man bestimmt noch viel wissenschaftlicher machen, aber diese Extraschicht mit den Luftkammern, sie sorgt dafür, dass der Körper bzw. der Fuß, wenn er aufprallt auf diese Schicht, gedämpft wird, aber nicht nur gedämpft wird, sondern gleichzeitig auch wieder Energie abgibt. Also der Fuß federt quasi auf diesem Untergrund zurück. Das ist so ein bisschen wie beim Trampolin.
Ja, das ist eine gute Erklärung. Und irgendwas muss es ja sein. Also das beschleunigt damit der Läufer alles gut. Wäre also eine Erklärung für die schnellen Zeiten, muss man sagen. Eine weitere wären dann natürlich auch die zahlreichen Neuentwicklungen in Sachen Equipment. Also vor allem eben die Sportschuhmodelle. Da hat man ja gerade auch jetzt gesagt, dass zum Beispiel beim Sportskamerad Warholm der deutsche Schuhe am Werk sind. Und er bat ja auch darum zu sagen, nein, es sind nicht nur die Schuhe, sondern man soll auch schon darauf achten, dass da jemand drin steckt. Also da wird hochmodernstes Material verwendet mittlerweile. Die Schuhhersteller investieren da viel, viel wissenschaftliche Energie. Das sind Materialien, die in der Formel 1 oder auch in der Raumfahrt so eingesetzt werden. Und die haben eben zum Teil einen Trampolineffekt und verstärken das Ganze eben noch in Zusammenhang mit dieser Bahn. Also ist schlüssig.
Ja klar, also irgendwo wird die Technik, wird die Wissenschaft da schon mit drin stecken. Und auch bei der dritten möglichen Erklärung steckt ja auch leider eine ganze Menge Wissenschaft drin. Aber diese Erklärung, die ist natürlich nicht neu. Das ist nur die Erklärung, die keiner hören will. Doping, ne? Also das ist, ist einfach nicht wegzuwischen, diese Erklärung. Denn das ist ja auch in Tokio jetzt schon wieder Thema gewesen. Am Tag des 100-Meter-Finals der Damen, da wurde Nigerias Topsprinterin Blessing Okpakbare wegen eines positiven Tests auf Wachstumshormone dann ausgeschlossen. Also es wird immer wieder versucht. Und diese Nigerianerin Okpakbare ist ja 2021 im reifen Alter von immerhin schon 32 auf einmal so schnell gewesen wie nie zuvor.
Ja. Klar. Ja, nur muss sagen, gerade auch bei Nigeria, aber auch bei anderen Ländern ist es ja bekannt, dass dort gerade zur Corona-Hochzeit, sagen wir mal, nicht unbedingt fanatisch auf Doping kontrolliert wurde. Nachfragen dazu kommen natürlich bei den betreffenden Verbänden überhaupt nicht gut an.
Sind aber natürlich absolut berechtigt, denn gerade diese vielen Leistungsverbesserungen bei zuvor eher durchschnittlichen Athleten, die machen einfach stutzig. Gut, Warholm, der war schon länger schnell und sowieso einer der besten seiner Disziplin, aber zum Beispiel der Italiener Lemon Marcel Jacobs, 2020, mit 25, ja, so ein Durchschnittssprinter, Bestzeit 10.03, ja, gibt's viele. Das ist nichts, was jetzt besonders bemerkenswert ist. Jetzt ist er aber 26, plötzlich Olympiasieger und dann lief er 89 und damit schneller als Usain Bolt, 2016 in Rio.
Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, muss man ganz ehrlich sagen, dass da, auch da gibt es ja viele, viele Legenden, nicht nur um Usain Bolt, sondern natürlich auch um überhaupt diese ganzen Spitzensportler aus dieser Riege. Diese Zweifel bleiben natürlich. Ist es die Bahn, Material oder doch Doping? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo, wenn es die um diese Leistungssprünge gibt, irgendwo in der Mitte, aber es trägt alles sicherlich dazu bei und bei manchen ist es dann vermutlich sogar die Kombination aus all diesen Dingen.
Heute in der Sportgeschichte.
Anlässlich des 5. August erinnern wir an Bane Rabe. Mit ihm als Schlagmann, da holte der Deutschlandachter 1988 in Seoul erstmals nach 20 Jahren wieder olympisches Gold und daran hatte der Hamburger Rabe maßgeblichen Anteil. Bemerkenswerte 460 Watt hat sein Ruderergometer damals angezeigt.
Rabe wurde bewundert und er wurde natürlich auch respektiert. Seine größten Erfolge, also seinen größten Erfolg von 1988, wiederholte er zwar 4 Jahre später bei den Olympischen Spielen in Barcelona nicht, aber mit Bronze im Achter erzielte er erneut ein mehr als respektables Ergebnis.
Und er war ja auch 91 Weltmeister im Vierer mit Steuermann und wurde dann auch für seine vielen Erfolge 1993 mit dem silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet und 1995, da hat er dann seine Karriere nach mehreren kürzeren Pausen, kleinen Comebacks dann auch wieder endgültig dann beendet mit Anfang 30. Aber es war eine Karriere und es war auch ein Leben danach, das von einer Krankheit begleitet wurde, was viele damals nicht wussten. Magersucht.
Naja, also bei seinem Olympiatriumph 1988, von dem wir sprachen, da hatte Rabe noch 95 Kilo gewogen, eine Gewichtsklasse, die mir sehr, sehr bekannt ist. 2001 waren es dann auf einmal nur noch 60 Kilo bei einer Größe von rund 2 Metern. Die Größe ist mir dagegen nicht bekannt. Also da muss man sehen, in welchen Dimensionen wir uns da bewegen. Und die Folgen dieser Magersucht war damals auch ein Grund für seinen frühen Tod, muss man sagen. Sein Organismus war extrem geschwächt und so starb Rabe nach einer Lungenentzündung. Und zwar am 5. August 2001, 2 Tage vor seinem 38. Geburtstag.
Stand jetzt aktuell.
Ja, die Tokio-Spiele gehen auf die Zielgerade. Was ist jetzt auf dieser Zielgeraden denn noch drin? Die letzten 3,5 Tage, was könnte man noch da rausholen? Da haben wir auch mal ein bisschen was für euch zusammengetragen.
Wir haben mal mit den SED-Kollegen ein bisschen genauer darauf geguckt und müssen sagen, Schwimmen, Leichtathletik, Kanu, Bahnrad, im Prinzip ist überall noch ein bisschen was drin.
Ja, zum Beispiel Johannes Vetter zum Beispiel im Sperrwurf. Das Ganze am Samstag. Er ist der Top-Favorit, muss man sagen. Der einzige 90-Meter-Werfer in diesem Jahr und seit 18 Wettkämpfen ist er unbesiegt. Kann sich eigentlich nur selbst schlagen, sagt man in solchen Fällen ja klassisch. Hat leider aktuell aber nicht das beste Timing in seinen Würfen. Ja, also bei ihm geht auch sehr, sehr viel im Kopf herum, sagte er selbst nach seiner wackeligen Qualifikation, die er geworfen hat. Also da hat er nämlich erst im letzten Versuch tatsächlich die Quali dann auch geschafft. Jetzt will er sich aber vom DFB-Sportpsychologen Hermann per Telefon das Ganze so ein bisschen einordnen lassen. Und dann soll die Medaille dann schon klappen. Also wir drücken die Daumen dazu.
Genau wie bei Christina Wussong im Damenspeerwurf. Freitag ist die schon dran. Die hatte auch Probleme in der Quali, kam auch sehr spät erst rein. Aber sie ist die Nummer 2 der Welt und damit natürlich eine heiße Medaillenkandidatin. Gold wäre wahrscheinlich eine Überraschung, aber wow, wenn es gut läuft, auch das nicht möglich. Auch das nicht unmöglich.
Ja, und für Sebastian Brendel ist Gold im Kanadier einer dagegen fest angepeilt. Man nennt ihn auch König der Kanadier und der sitzt seit London 2012 auf dem Olympiathron und will ihn in Tokio natürlich auch nicht verlassen und als weltweit erster Kanute zum dritten Mal in Folge Olympiagold holen. Einer der Hauptkonkurrenten kommt ausgerechnet noch aus den eigenen Reihen, sein Teamkollege Konrad Scheibner.
Bei den Kanuten, da müssen wir auch noch den Kajak-Vierer auf dem Zettel haben. Der zählt eigentlich ja wieder zu den Favoriten und eigentlich ist auch für ihn nur der Olympiasieg das, was man erreichen sollte. Es ist ja schließlich das deutsche Paradeboot. Das ist vergleichbar mit dem Achter im Rudern. Also die Weltmeister, die wollen ihre Dominanz der vergangenen Jahre jetzt auch endlich vergolden, haben jetzt auch das Ersatzboot nach Tokio gekriegt, nachdem ja das Originalboot demoliert war. Also eigentlich müsste da alles laufen und es wäre auch der perfekte Abschied für Uldi Ronald Raue, dann, wenn er denn von der großen Bühne abtritt, jetzt nochmal bei Olympia sich mit Gold zu verabschieden. Was Besseres gibt's nicht. Und auch der Frauenvierer, der ist neu formiert worden, aber auch der hat Medaillenchancen.
Viel Spaß macht uns auch der Bahnradsport. Da ruhen heute die Hoffnungen auf Emma Hinze, im Keirin zum Beispiel. Etwas verpennt habe sie, also das gestand Emma Hinze nach dem Auftakt, etwas verpennt habe sie dann doch ihr erstes Rennen. Das Viertelfinale erreichte die Weltmeisterin über die Hoffnungsrunde. Da Platz 2, aber da hat sie dann auch ein bisschen Gas rausgenommen und sie wusste, Platz 2 reicht ja auch. Und sie will auf dem Weg zum Podium natürlich sich nicht nochmal so überrumpeln lassen, wie das im ersten Rennen der Fall war. Dazu ist sie auch viel zu clever und das hat sie, glaube ich, auch sehr, sehr gut eingeordnet für sich selbst. Nach Silber im Teamsprint soll heute die nächste Medaille also folgen und im Sprint am Sonntag zählt sie ebenfalls dann zu den Top-Favoritinnen.
Genau wie Roger Kluge und Theo Reinhardt im Madison, obwohl es ja noch nicht mal einen Monat her, dass Kluge bei der Tour gestürzt war, sich dick hatte bandagieren lassen müssen, ausgestiegen war, aber die Verletzung ist wieder gut verheilt und seine Motivation ist wieder da, an der war auch nie zu zweifeln. Er ist ja schon zweimal mit Theo Reinhardt Weltmeister im Madison geworden und jetzt eine Olympiamedaille, das wäre für das Duo natürlich auch eine feine Sache.
Schauen wir noch auf Annika Schleu zum Beispiel. Die hat im modernen Fünfkampf durchaus Chancen auf das Podium. Das ist eine ganz interessante Disziplin und etwas, was sozusagen ja gar nicht, und das dafür liebe ich zum Beispiel auch Olympia, dass man diese Athletinnen und Athleten dann auch mal in den Fokus gerückt bekommt. Sie ist deutsche Meisterin, sie ist Weltranglisten-Dritte. Ihre Stärken liegen vor allem im abschließenden Laser Run. Was ist das? Das ist eine Kombination aus Laufen und Schießen. Da könnte sie überraschen und ich freue mich sehr auf diesen Wettbewerb.
Das ist ein bisschen wie Biathlon ohne Skier. Also.
Ja, ganz genau.
Und Jonathan Horne im Karate, genauer im Kumite, auch für den geht's um Gold, hat er auch selbst gesagt, das ist sein großes Ziel. Klar, wenn du amtierender Europameister und Weltmeister schon mal warst, bist du einer der Favoriten.
Ja, und auch die Springreiter, die muss man trotz enttäuschendem Einzel im Team auf dem Zettel haben. Mit ein bisschen Glück könnte wohl auch Bronze dann drin sein. Silber oder Gold wäre allerdings dann schon eine ziemlich große Überraschung, aber wir lassen uns eben auch gerne überraschen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der Zehnkampf, der geht heute zu Ende. Wenn wir auf den Tagesplan des SID gucken, dann ist das eins der Highlights. Natürlich auch, wenn aus deutscher Sicht Likas Kaul leider nicht mehr mit dabei ist. Der musste ja nach dem Hochsprung verletzungsbedingt dann aufgeben, hatte sich eine Fußverletzung zugezogen. Aber Siebenkampf ist auch noch und da ist Caroline Schäfer noch ja, ganz gut mit dabei.
Im Velodrom jagen derweil Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze nach Silber im Teamsprint die nächste Medaille. Also sie wollen da auch nochmal richtig angreifen. Im Keilring gehören die Deutschen ja auch zum Favoritenkreis.
Und darüber erfahrt ihr natürlich mehr im Flair der Ringe ab 16.16 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Und uns gibt's Stand jetzt dann morgen wieder. Bleibt uns bis dahin treu, obwohl fremdhörend dürft ihr. Aber nur bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort könnt ihr euch gerne ganz aktuell informieren. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Und Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann selbstverständlich wieder für euch da und wir kennen euren Rhythmus. 7.07 Uhr macht ihr erstmal ganz kurz den Podcatcher eurer Wahl an. Habt uns hoffentlich schon abonniert, sonst macht das gerne noch. 7.07 Uhr also erstmal unseren Podcast Stand jetzt hören. Da wisst ihr alle so alles, was in der Nacht auch bei Olympia passiert ist und was man sonst noch so wissen muss. Und danach könnt ihr immer noch die Glotze anschalten und euch auf den ganz, ganz aktuellen Olympiastand bringen. Nämlich das, was dann in diesem Moment gerade läuft. Also wir freuen uns darauf, wenn wir aber euer Start in den Tag sind. Und hört bitte weiter fleißig mein Sportpodcast.de, denn da gibt's natürlich die ganze große Welt des Sports und immer in ganz interessanten Podcasts.
Genau, Sport für die Ohren rund um die Uhr und auch die Breaking News von Olympia kriegt ihr auch in die laufenden Podcasts eingespielt. Also wenn ihr streamt, dann seid ihr in jedem Fall immer bestens informiert und habt dann die aktuellen Ereignisse, die deutschen Medaillen, Weltrekorde und was eben Großartiges passiert, auf jeden Fall dann parat, kriegt ihr quasi live dann mit. Ja, wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.